Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Sie setzen jetzt eine These in den Raum, dass wenn wir so weiterspielen, dass wir keine Punkte holen. Das müssen Sie mir beweisen.
Also die Wahrscheinlichkeit würde wahrscheinlich steigen, wenn sie besser spielt. Aber das ist ja wahrscheinlich heute für Sie erstmal die Basis dafür, um dann fußballerisch wieder besser zu werden.
Dann hätten wir aber heute verloren. Ja, wenn man nach der Statistik gegangen wäre, hätten wir heute verloren. Also von daher, das hätte, wenn, aber zählt nicht. Wir haben heute gewonnen und es war wichtig. Darüber freuen wir uns auch und das ist ein kleiner Schritt, kein großer. Komischerweise sind wir jetzt wieder Achter. Also es geht im Moment rauf und runter. Von daher, wir bewerten es nicht über, aber werden es auch nicht jetzt unterbewerten.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Das war der sehr geschätzte Kollege vom Kicker, Thomas Hiete, den ihr da im Zwiegespräch mit Niko Kovac gehört habt, bei dem ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ihm bewusst ist, was er sagt, wenn er sagt, naja, also der Statistik nach hätten wir das Spiel ja verlieren müssen. Was ist denn eigentlich Ihre Frage? Warum sollen wir unsere Spielweise verändern? Diese und andere schwierige Fragen in Bezug auf den VfL Wolfsburg wollen wir jetzt beantworten und ich freue mich, dass ich dafür den perfekten Gast habe. Thomas Gassmann ist hier von der Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Hallo Thomas, schön, dass du hier bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Du hast schon so gegrinst, als du den O-Ton gehört hast aus der Pressekonferenz. Ich meine, will es jetzt nicht überbewerten, man kann auch mal so in so einem Schnipsel, ist es ja immer schwierig, alles direkt auf den Punkt zu bringen, aber es zeigt schon so einen Teil des Problems beim VfL, das ist die Kommunikation nach außen, oder?
Ja, das ist korrekt. Also man hat das so ein bisschen gemerkt, der Niko Kovac, der war ein bisschen angefressen. 5 Spiele ohne Sieg in der Bundesliga. Gab es auch relativ viel Kritik an seiner Rotation, auch an seinem Innenverhältnis zur Mannschaft, was ja nicht so ganz einfach ist. Und ich glaube, er hat jetzt diesen Sieg gegen Leipzig, der so ein bisschen so ein kleiner sportlicher Befreiungsschlag für die Wolfsburger war, auch dazu genutzt, um ja seinem kleinen Frust ein bisschen Lauf zu lassen. Deswegen hat er ein bisschen provozierend auch auf die Frage von Thomas Hiete geantwortet.
Ja, aber hat er sich nicht damit auch selber ein bisschen widerlegt? Also Thomas Hiete hat ja gefragt, müsste jetzt dieser Sieg, der ja etwas glücklich entstanden ist, nicht auch Anlass sein, dann die Spielweise jetzt darauf aufbauend zu verbessern? Weil mit einer offensiveren Spielweise steigt die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen. Und die Antwort von Niko Kovac war, das müssen sie mir erstmal beweisen, dass mit einer anderen Spielweise mehr Spiele gewonnen werden könnten. Und nach der Statistik hätten wir dieses Spiel verloren. Ist ja eigentlich ein bisschen widersprüchlich.
Ja, finde ich jetzt nicht. Also ich schätze ja meinen Kollegen Thomas Hiete sehr, aber er hat ja damit irgendwie insistieren wollen, dass die Wolfsburger eben keinen guten Fußball spielen. Ne? Und ich fand, da in diesem Fall hatte der Niko Kovac schon ein bisschen recht gehabt. Also die Leipziger, das ist natürlich schon eine unglaublich gute Mannschaft mit wahnsinnig vielen Hochgeschwindigkeitsfußballern. Also da hätten die Wolfsburger nie eine Chance gehabt, wenn sie jetzt versucht hätten, auch fußballerisch dagegen zu halten. Ja, das war also die einzige Möglichkeit, ja, okay. da jetzt Punkte zu holen oder erfolgreich zu sein, war ja nur möglichst keinen Gegentreffer kassieren, möglichst die Räume eng machen, möglichst die Leipziger zu bekämpfen und dann so mit so 2-3 kleinen Nadelstichen irgendwie versuchen, ein Tor zu machen. Und das ist ihnen ja so ein bisschen auch gelungen. Ne? Sie hatten natürlich wahnsinnig viel Glück gehabt. Aber ich denke mal, in dem Fall hatte der Niko schon recht, indem er dann irgendwie versucht hat, da einen Bus da von dem Wolfsburger Tor zu parken und möglichst wenige Gegentreffer zu kassieren.
Ja, vor allem im Tor. Also Kun Kastes war ja derjenige, der mit seinen Paraden absolut da gehalten hat. Also ich habe sogar mal rausgesucht, die Statistik, die hätte gesagt, 84% der Spieler hätte Leipzig dieses Spiel gewonnen, 9% unentschieden und nur 4% war die Siegwahrscheinlichkeit für den VfL Wolfsburg. Aber damit sind wir ja schon so ein bisschen im Kern des Problems eigentlich. Du hast schon die sportliche Misere der jüngeren Vergangenheit angesprochen. Platz 8 ist ja alles wunderbar, wenn auch schon 4 Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze. Aber eben vor allem in der jüngeren Vergangenheit eine ganze Reihe von Niederlagen, unter anderem das 0-4 bei Borussia Mönchengladbach vor der Länderspielpause. Ist es denn Zufall oder vielleicht auch Teil der Erklärung, warum sich der VfL so wehtut, dass man jetzt ausgerechnet gegen Leipzig, also gegen einen der wenigen Gegner, wo man auf jeden Fall das Spiel nicht machen muss und wo man eben auf Nadelstiche setzen kann und viel auf Kampf und so weiter, dass man da jetzt schon zweimal gewonnen hat, einmal im DFB-Pokal und jetzt in der Liga?
Ja, ich denke, das ist eben kein Zufall. Die Mannschaft ist ja relativ neu zusammengestellt worden im Sommer. Das war gar nicht so vorgesehen. Also man wollte eigentlich natürlich einen Felix Metscher nicht verkaufen. Man wollte auch einen Micky van der Veen nicht verkaufen. Das hat man dann ja gemacht und relativ viel Geld kassiert, ungefähr so 80 Millionen Euro. Dann hat man den Kader ja schon sehr umfangreich umgebaut und hat eigentlich relativ viele Spieler geholt, die erstens Erfahrung hatten und auch die fußballlich sehr gut sind. Also ich als Beispiel nehme ich dann Lovro Majer, ein kroatischer Nationalspieler, der in seinem Heimatland ja sehr, sehr hoch geschätzt wird, ein sehr, sehr guter, feiner Fußballer. Problem ist allerdings, dass sie das nicht umsetzen können. Ne? Also wenn sie so ein bisschen Ballbesitzfußball machen, dann haben sie unheimlich große Probleme, Spiele zu gewinnen. Mhm. Hat man zum Beispiel gesehen gegen Stuttgart, da führen sie 3-1, verlieren das Spiel. Sie führen in Augsburg, sind klar überlegen, verlieren das Spiel. Und so hat sich das eigentlich in den letzten Wochen so ein bisschen fortgesetzt, ne? Dass sie fußballerisch eigentlich ganz gut waren, dass sie teilweise auch auf Augenhöhe waren, aber die Spiele dann verloren haben. Und dann kommt natürlich so ein Gegner wie Leipzig, wo sie sich eigentlich hinten reinstellen können, ein bisschen auf Konterfußball spielen können und das hat dann funktioniert.
Also ist dann ja ein Teil des Problems, dass die offensive Spielidee aus Ballbesitz fehlt. Also ich habe es mal nachgeguckt, es gibt nur 3 Teams, die langsamer in Richtung des gegnerischen Tores spielen in der Bundesliga als Wolfsburg. Da ist einmal der FC Bayern mit dabei, die haben halt einen sehr langsamen Spielaufbau und der SV Darmstadt 98. Also jetzt nicht die beste Gesellschaft. Plus man hat eigentlich relativ viele hohe Ballgewinne. Wir wissen ja, dass das Niko Kovac wichtig ist. Da hat man die drittmeisten in der Liga. Aber man hat erst ein Tor daraus erzielt. Damit liegt man aktuell auf Platz 15. Gab es allerdings auch noch nicht so viele Tore. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn der Gegner tief steht und Wolfsburg ihn bespielen muss, dann wird es zäh.
Genau, dann haben sie riesengroße Probleme, weil sie irgendwie keine Lösung finden. Sie brauchen wahnsinnig lange, um in die gefährlichen Zonen zu kommen des Gegners. Ne? Wenn sie selber im Ballbesitz sind, spielen sie wahnsinnig viele Querpässe von rechts nach links, von links nach rechts. Aber sie spielen dann eben, sie schaffen es einfach nicht, relativ schnell in den gegnerischen Strafraum zu kommen und sich dann auch viele Chancen zu erarbeiten. Das ist das große Problem gerade bei Wolfsburg.
Und wo würdest du sagen, liegt da die Verantwortung für? Also es ist ja nie nur der Trainer und es ist nicht nie nur der Kader. Da kommen ja wahrscheinlich verschiedene Aspekte mit rein. Lass mal mit Niko Kovac beginnen, weil wir so ja letztlich auch eingestiegen sind in diese ganze Sendung. Also Niko Kovac ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er einen Ballbesitz Offensivfußball spielen lässt, obwohl er schon öfter bei Teams war, die viel Ballbesitz haben, also egal ob Bayern oder Monaco. Aber ein bisschen ist das so ein bisschen der rote Kritikfaden, der sich durch seine Karriere zieht, wenn man das so sehen möchte. Glaubst du, er hat die richtigen Ideen für ein gutes Ballbesitz-Offensivspiel?
Ja, ich glaube, die Entwicklung von Niko Kovac oder ich sag mal so seine Idee ist im Prinzip, er kommt zu Vereinen, also oftmals auch die Mannschaft körperlich in keinem guten Zustand. Mhm. Er schafft es in relativ kurzer Zeit, die Mannschaft körperlich in einem totalen Top-Zustand zu bringen. Das hat er damals bei Bayern ja auch bewiesen. Ne? Als er dann Deutscher Meister wurde, Pokalsieger, ich glaube Supercup hat er auch geholt, die Mannschaft war topfit, entlassen worden, Hansi Flick holt 6 Titel. Ne? Mhm. Das hat natürlich nur funktioniert, weil die Mannschaft total topfit ist. Bei Niko ist dann so der nächste Step. Ne? Also Mannschaft ist fit, Mannschaft funktioniert, Mannschaft hat auch Mentalität. Aber dieser nächste Step, sie dann auf eine neue Stufe zu bringen, das heißt also vernünftigen Fußball zu spielen, möglichst viele Chancen zu kreieren, vielleicht auch viele Tore zu schießen, das ist bei ihm unheimlich schwierig. Das hat er bisher, zumindest auch in Wolfsburg, nicht geschafft. Ne? Diese Mannschaft nochmal auf ein neues Level zu heben, fußballerisch. Da haben sie große Probleme. Zurzeit.
Und findet da eine Veränderung statt? Weil ich sehe immer nur, ich sehe die Spiele. Ich habe jetzt, glaube ich, 10 von 12 Spielen gesehen von Wolfsburg in dieser Saison und zum Teil ist es wirklich einfach sehr dünn. Und vor allem wirkt es auch oft so, als ob es gar keine festen Automatismen vorne drin gäbe. Genau. Also, und siehst du da eine Entwicklung innerhalb dieser Saison?
Nee, sehe ich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Diese ständige Rotation, die Niko Kovac durchführt, er begründet das ja mit Leistungsgesellschaft, mit Wettbewerb, mit Trainingsleistungen. Also er sagt ja immer, der Beste muss spielen und wenn sich dann einer im Training anbietet, dann spielt er halt. Ne? Aber da dadurch, dass er natürlich wild durchrotiert, wahnsinnige Personalrouschaden durchführt, kann sich überhaupt kein Gerüst entwickeln, ne? Also kein Stamm entwickeln, ja? Also man kann ja sicherlich irgendwie sagen, okay, ich tausche mal den rechten Außenstürmer mal aus, lass mal anstatt, ich sag mal, Czerny, lass ich mal Kaminski spielen oder anstatt Czerny lass ich mal Thiago spielen, überhaupt gar kein Problem. Aber teilweise dann komplette Mannschaftsteile von links auf rechts zu drehen, einen Spieler, der jetzt zwei Tore hintereinander geschossen hat, dann einfach mal wieder rauszulassen. Ein Yannick Gerhardt, der gegen Leipzig im Pokalspiel wirklich toll gespielt hat, super performt hat, dann irgendwie zwei Spiele gar nicht mehr im Visier zu haben, sondern ihn dann auf die Ersatzbank zu setzen. Das ist natürlich sehr, sehr, ist nicht förderlich, dass sich da so ein Gerüst entwickelt. Und das ist das große Problem. Es wirkt alles so ein bisschen nicht eingespielt. Es gibt keine richtigen Automatismen. Und man hat das Gefühl, dass es auch keine richtige Hierarchie in der Mannschaft gibt.
Ja, Hierarchie, da würde ich gerne gleich nochmal zu kommen. Auf der anderen Seite könnte man ja aber auch sagen, naja, wenn man 3 Bundesligaspiele in Folge verliert, dann eben dieses 1-0 gegen Leipzig hat, dann bieten sich ja auch nicht gerade Spieler an. Also dann verstehe ich auch, dass man herumprobiert. Mein Gefühl ist nur, dass wir zwar mit anderen Spielern, weil du hast den Umbruch schon erwähnt, den es im Sommer gab, aber dass man vielleicht sogar noch so ein bisschen ein Problem aus der letzten Saison mit in diese mit reinnimmt. Also ich komme zumindest nicht los, beim Blick auf den VfL immer wieder an den 34. Spieltag letzte Saison zu denken, wo man nichts anderes hätte erreichen müssen, als gegen Hertha BSC zu Hause zu gewinnen, um international mit dabei zu sein, und einem das eben nicht gelingt und das auch wirklich mit einer schlechten Leistung. Also so könnte man ja auch argumentieren, es haben sich doch jetzt auch nicht gerade 11 Spieler aufgedrängt, die immer spielen müssten beim VfL.
Ja, aber man hat ja schon ein Gerüst, ne? Man hat ja ein Tor, das ist klar, dann hat man in der Innenverteidigung, Lacroix ist ja gesetzt, das ist ein Top-Spieler. Man hat einen Riedel Baku auf der rechten Seite, der auch immer so zwischen Ersatzbank, Stammplatz, Tribüne hin und her ruschiert wird. Das ist ein toller Rechtsverteidiger. Man hat im Mittelfeld hat man 2-3 Spieler, die eigentlich gesetzt sein müssten. Man hat vorne mit Jonas Wind hat man einen tollen Torjäger. Also das Gerüst würde ja stehen, ne, wenn man auch darauf setzen würde. Aber das tut er halt nicht so, sondern es gibt kaum einen Spieler, der total gesetzt ist und der sich sicher sein kann, dass er dann auch am Samstag oder am Dienstag, Mittwoch, wenn Pokal ist, spielt. Ne? Und das verunsichert so ein bisschen die Mannschaft. Das spürt man, das hört man natürlich auch. Das hat der Maximilian Arnold auch etwas durch die Blume zwar, aber er hat es eigentlich relativ eindeutig dann auch so artikuliert. Und deswegen ist alles noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist noch alles ein bisschen wild beim VfL.
Ja, und das nach 12 Spieltagen. Also du sagst durch die Blume, das Zitat war ja gegenüber der Wolfsburger Allgemeine Zeitung, ich habe es nochmal rausgesucht, Zitat Maximilian Arnold, Kapitän des VfL Wolfsburg: Wenn öfter gewechselt wird, ist bei manchen Spielern natürlich eine gewisse Unzufriedenheit da. Man merkt das ja selber, man möchte performen, dann passieren einem Fehler. Ich glaube schon, dass aktuell eine gewisse Verunsicherung da ist. Er sagt auf die Wechsel bezogen, dass man in einer Situation sich befinde, in der man viele Spiele schon verloren habe, aber sie seien eben auch nur Menschen, das macht etwas mit einem. Und dazu muss man ja sagen, Maximilian Arnold ist ja einer derjenigen, der jetzt sehr selten spielt. Und er hat dann später noch gesagt, ein Trainer sollte ein anderes Verhältnis zu seinem Kapitän haben als zu anderen Spielern, auch wenn man jetzt nicht jede Woche einen Kaffee trinken gehen müsse, aber ein regelmäßiger Austausch sei schon wichtig. Und das scheint ja nicht da zu sein. Wie wichtig ist diese Kapitän-Arnold-spielt-nicht-Frage?
Ja, also die Wolfsburger versuchen das natürlich, dieses Thema natürlich herunter zu moderieren und sagen immer, ja klar, ne, Leistungsprinzip, dem muss sich natürlich auch der Kapitän stellen. Das ist natürlich rein inhaltlich auch absolut korrekt. Ne? Also wenn man ist zwar Kapitän, und das heißt natürlich noch lange nicht, dass man dann automatisch auch Stammspieler ist. Ne? Das ist klar. Man muss dazu allerdings sagen, dass Maximilian Arnold einmal nicht gespielt hat, obwohl er eigentlich zuvor ganz, ganz vernünftig performt hat. Dann saß er irgendwie auf der Bank und Nico hat ihn natürlich öffentlich dann auch angezählt. Und da bin ich natürlich der Meinung, das macht man mit einem Kapitän nicht, weil das ist ja nun mal der verlängerte Arm des Trainers, das ist die Vertrauensperson, ne, eines Trainers. Und man darf natürlich nicht verkennen, Maximilian Arnold ist Rekordspieler des VfL Wolfsburg. So, das hat natürlich schon eine gewisse Bedeutung und der sollte sich natürlich Niko Kovac auch bewusst sein und respektvoll und vernünftig mit seinem Kapitän umgehen, ihn dann in der Öffentlichkeit nicht anzählen.
Und da sind wir nämlich beim Punkt Hierarchie, weil das ist immer sehr schwierig von außen zu beurteilen, da bist du noch viel näher dran, aber auch du bist ja nicht in der Kabine mit dabei, aber manchmal hat man auch diese Fälle, dass es eine Hierarchie in der Kabine gibt und eine Hierarchie auf dem Platz und das muss ich nicht immer decken und es gibt manchmal auch eine Hierarchie im Kopf des Trainers und das muss ich wiederum nicht decken, also weil du hast ja vorhin schon ein paar Spieler genannt, die sind Stützen des Teams und gerade, ich meine, wenn Wolfsburg ein bisschen besser spielen würde, würden wir nur über Jonas Wind sprechen. Und wie toll es ist, dass der jetzt so viele Tore macht. Aber wir kommen gar nicht dazu, weil wir so viel kritisieren müssen, erstmal, bevor wir das machen. Kann es sein, dass das auch ein Spannungsverhältnis erzeugt, dass Maximilian Arnold vielleicht auch im Team eine andere Rolle hat, als er bei seinem eigenen Trainer hat?
Ja, das ist absolut korrekt. Ne? Ich meine, sowas strahlt natürlich auch in die Mannschaft rein. Ne? Also wenn ein Trainer seinen Kapitän so öffentlich anzählt, ne? Und ich glaube auch, da reden die Spieler natürlich auch drüber, ja. Und das ist natürlich für so Maximilian Arnold auch in der Kabine, wo er ja im Prinzip so eine Art Führungsspieler sein soll, ein Leader sein soll, dann kommen natürlich solche Worte nicht so wahnsinnig gut an, ne? Und dann, klar, die Spieler sitzen auf ihren Bänken, so unterhalten sich drüber und spüren natürlich, dass da ein Kapitän ist, der ja eigentlich eine starke Position haben sollte, dass der angezählt wurde. Und das macht natürlich auch was mit einer Mannschaft. Nicht nur mit Maximilian Arnold, sondern auch mit einer Mannschaft.
Und es ist auch so eine Situation, die zumindest von außen nicht so wirklich Sinn ergibt. Ich meine, wir haben noch vor einem Jahr, hieß es noch, Maximilian Arnold, müsste der jetzt nicht endlich mal in der Nationalmannschaft spielen? Wann bekommt er endlich seine Chance? Ich meine, das ist jetzt auch eine Diskussion, die haben Wolfsburg-Fans intensiver geführt als Restdeutschland. Aber zumindest sportlich war Arnold ja derjenige, der immer da war beim VfL. Und du hast jetzt auch schon angedeutet, er ist nicht in der Hochform seines Lebens, aber ich kann mich jetzt auch nicht an wirklich viele schlechte Spiele von ihm erinnern. Ist das vielleicht noch so ein weiterer Aspekt, der gerade beim VfL reinspielt? Wir haben viel Rotation und wir haben auch einige Spieler, die ja nicht vielleicht gerade in ihrem Leistungszenit sind aktuell in der Saison, aber dass man eben gar nicht so sagen kann, was ist hier Henne und was ist Ei? Also spielen sie deswegen nicht in ihrem Maximum, weil sie nicht spielen oder oder werden sie rausrotiert, weil sie nicht an ihrem Maximum sind? Das meine ich.
Ja, vor allen Dingen wissen ja viele gar nicht mal, ob sie dann spielen, obwohl sie vielleicht eine Woche vorher irgendwie super performt haben. Ne? Ja. Also ich nochmal, ich denke ja da an Václav Černý, der ja wahnsinnig lange nicht getroffen hat, dann schießt er 2 Tore gegen Leipzig, macht er eben den Siegtreffer, eine Woche darauf trifft er auch und darauf ist er dann plötzlich, sitzt er auf der Ersatzbank und niemand weiß, warum, wieso, weshalb. Ne? Weil man denkt, ach wunderbar, dass dieses Momentum könnte man ja jetzt mal nutzen. Ne? Also, kommt einer aus der Tschechei, wirklich hochbegabt, toller Spieler, er schießt 2 Tore, pupp, sitzt er auf der Bank, ne? Und dann hat man natürlich überhaupt gar keine Argumentation mehr, was ist, oder ist da irgendwas passiert? Fragt man sich ja selber, selbst als Journalist, ne? Ist da was passiert? Sind die aneinander geraten? Sind es vielleicht taktische Gründe? Keine Ahnung. Also man hat da selber so ein wahnsinnig großes Fragezeichen und kann auch gar nicht erklären, warum diese Entscheidung jetzt getroffen wurde. Und so geht's ja nicht nur einem Václav Černý, geht's ja wahnsinnig vielen anderen Spielern auch. Und das führt insgesamt, führt das so natürlich zu einer gewissen Verunsicherung.
Und dann kommt eben mit dazu, das, was du vorhin schon angesprochen hast, dass man ja auch einen größeren Umbruch machen musste, als es mutmaßlich geplant war. Also man hat ja mit Micky van de Ven und Felix Metscher 2 sehr, sehr wichtige und sehr gute Spieler verloren.
Da möchte ich mal ganz kurz dazwischen haken. Also das muss man natürlich einem Niko Kovac auch zugestehen. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, der ist zu einem Zeitpunkt gekommen, als der VfL Wolfsburg körperlich zumindest eine unglaublich schlechten Verfassung war. Er hat das dann in relativ kurzer Zeit geschafft, diese Mannschaft fit zu machen. Und er hat es geschafft, einen Micky van de Ven, der eigentlich als Linksverteidiger vorgesehen war, der vorher überhaupt gar keine Rolle gespielt hat beim VfL Wolfsburg, den hat er zum Innenverteidiger umfunktioniert, was eine absolut tolle Entscheidung vom Trainerteam war. Er hat einen Felix Metscher, den auch niemand auf der den niemand auf dem Zettel stehen hatte und der im Prinzip im vorletzten Sommer auch daran dachte, den Club zu verlassen, den hat er ins Mittelfeld gestellt Und ein Jahr später oder eine Saison oder am Ende der Saison hat er, konnte der VfL Wolfsburg 80 Millionen Euro erlösen für die beiden Spieler ungefähr. Ne? Das muss man mit plus minus Nebenkosten. Und das ist schon gewaltig. Ne? Und das muss man, das darf man jetzt auch in der aktuellen Betrachtung auch nicht vergessen. Ne? Das, da hat er schon einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Genau, deswegen wollte ich eben auf den Kader kommen, weil sich mir nämlich die Frage stellt, also diese beiden Spieler sind gegangen, dazu noch ein paar andere, die aber jetzt nicht die große Rolle gespielt haben, vielleicht noch am ehesten noch Omar Mamouche, das war ja auch schon früher bekannt, dass er zur Eintracht Frankfurt geht. Ja. Und jetzt kam eine ganze Reihe von neuen Spielern, Mayer, Mähle, Jens, Czerny, Tomasz, Rogerio, Cesiger, Saar. Mhm. Wie empfindest du denn die Zusammenstellung des Kaders? Also wie viel Qualität ist da? Da ist es vielleicht auch so, dass Niko Kovac auch deswegen rotieren muss, weil sich die Spieler nicht aufdrängen wirklich, also zumindest eine erste Elf.
Also ich bin ja rein persönlich, bin ich sowieso nicht so der wahnsinnige Freund von diesen wilden Rotationen. Das machen relativ viele Trainer mittlerweile, vor allen Dingen aber natürlich dann, wenn sie in drei Wettbewerben sind, also Pokal, Meisterschaft, Champions League, Europa League, dann ist auch logisch, dass du da ein bisschen rotieren musst. Der VfL Wolfsburg ist allerdings nur in zwei Wettbewerben. Ne? Also das hält sich so ein bisschen, die Arbeitsbelastung der Fußballer des VfL Wolfsburg hält sich so einigermaßen in Grenzen. Und deshalb halte ich im Prinzip diese wilden Personalrochaden halte ich für falsch. Das ist ein bisschen meine persönliche Einschätzung. Man muss nur mal nach Bayer Leverkusen schauen, wo Xavi Alonso ja eine absolute tolle Erfolgsgeschichte schreibt. Und er spielt im Prinzip immer mit der gleichen Mannschaft. Ja, also er wechselt da mal ein, zwei Positionen, wechselt er mal. Aber im Prinzip spielt er immer mit einer relativ eingespielten gleichen Mannschaft. Und das merkt man bei denen natürlich dann auch. Ne? Das stimmen die Automatismen, die Mannschaft ist in sich total gefestigt. Ne? Und das sind alles so Dinge, die man beim VfL zurzeit noch nicht beobachten kann.
Ja gut, wobei es natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen einfacher ist, Grimaldo immer spielen zu lassen, als wenn du die Wahl hast zwischen Mähle, Rogerio und Kotzer und einer von denen verletzt sich auch noch. Also das ist ja dann die Frage, wie beurteilst du denn die Qualität im Kader? Es ist ein relativ großer Kader, vor allem eben dafür, dass man nur zwei Wettbewerbe hat, 29 Spieler sind drin.
Ich finde, der Kader ist sehr, sehr gut zusammengestellt. Also sie haben zwei grandiose Spieler verloren. Omar Mamouche, das war so ein Spieler, okay, ne, großartiges Talent, aber so richtig den Durchbruch hat er ja selbst in Wolfsburg nicht geschafft. Das muss man ja mal sagen, wenn man sich mal die Bilanz von ihm anschaut. Aber ich finde, sie haben sehr viele gute Spieler geholt. Thiago, finde ich, ist ein toller Spieler, ein 1:1 Spieler, der großartige technische Fähigkeiten hat, der sehr jung ist. Václav Czerny ist da so ein Arjen-Robben-Typ, ne? Linksfuß, der gerne nach innen geht, mal ins lange Eck, quirlig, schnell. Dann haben sie mit Jentsch einen unglaublich talentierten Innenverteidiger geholt, der auch von seiner Persönlichkeit her wirklich fantastisch ist. Also ich glaube, das ist zum Beispiel auch mal so einer, der mit Sicherheit in der deutschen Nationalmannschaft landen wird. Sie haben mit Cesinger einen Schweizer Nationalspieler geholt, der über große Erfahrung verfügt, der eine Persönlichkeit ist. Sie haben mit Mähle einen Spieler geholt, der wahnsinnig viele Positionen spielen kann, der ein Allrounder sozusagen ist. Also der Kader ist schon sehr, sehr gut zusammengestellt. Ne? Und das ist auch, das war auch so bewusst gemacht. Ne? Die Wolfsburger wollten ja den internen Konkurrenzkampf so ein bisschen anstacheln und haben eben versucht, möglichst auf jeder Position zwei gleichwertige Alternativen zu haben. Das ist ihnen ja auch gelungen. Allerdings heißt das ja nicht, dass jetzt jede Woche da gewürfelt wird und ich sag mal, Czerny schießt zwei Tore, dann nimmt er sich ein bisschen im Training zurück, Thiago dreht auf, also das heißt, Thiago spielt. Ich glaube, das ist dann nicht der richtige Weg. Trotz dieser großen Konkurrenz im Kader und der Kader ist gut, sollte der Trainer schon irgendwie ein Gerüst haben von 8, 9 Spielern, die eigentlich regelmäßig zum Einsatz kommen. Sonst kann sich diese Mannschaft nicht einspielen, sonst gibt es keine Automatismen, sonst das spürt man ja, es ist alles so es ist nicht gefestigt in sich, ne?
Ja. Mannschaft. Also ja, der Kader ist natürlich gut, was so Aspekte angeht, wie auch Laufbereitschaft. Also das sieht man auch fit und schnell und sprintintensiv. Ja. Das ist Wolfsburg wieder. Da ist man überall unter den Top 5 in der Liga.
Ja, 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 ja.
Aber wer ist denn derjenige, der da Kreativität mit reinbringt? Derjenige, der auch gegen den tiefstehenden Gegner mal Chancen kreiert? Ist das nicht so ein Aspekt, der fehlt in diesem Kader? Und das ja fast schon traditionell, wenn man sich mal anguckt, welche Rolle Maximilian Arnold immer wieder eingenommen hat, obwohl es gar nicht seine erste Aufgabe als Sechser war, eben Chancen zu kreieren.
Also dafür hat man ja eigentlich Lovro Meier geholt. Das ist natürlich schon ein wirklich ein feiner Fußballer, jemand, der für überraschende Momente sorgen kann. Allerdings, wenn man sich jetzt die letzten Spiele von ihm so angeschaut hat, er kommt einfach nicht in diese gefährlichen Zonen, wo er dann eben mal so einen Steckpass spielen kann oder wo er mal was ganz Überraschendes machen kann. Also der rennt viel, der läuft viel, der hat auch relativ viele Ballkontakte, aber so diese zündende Idee hat er dann extrem selten. Ne? Aber eigentlich sollte es natürlich Lovro Meier sein. Ja. Natürlich auch ein bisschen Matthias Swanberg, der Schwede, der schwedische Nationalspieler, der auch irgendwie überall zu finden ist, aber dann wird es natürlich in dem Kader schon, zumindest was das Mittelfeld anbetrifft, schon relativ eng. Und Maximilian Arnold ist natürlich nicht derjenige, der jetzt irgendwie, den letzten finalen Pass spielt, der vielleicht mit einem Dribbling an jemanden vorbei, und das ist ja nicht seine, das ist ja nicht der Spielertyp Maximilian Arnold, das ist ja ein klassischer Sechser.
Ja, genau, aber er war ja oft früher der Ballverteiler, also hat sich immer fallen lassen, entweder zwischen die Innenverteidiger oder lieber eigentlich noch so links raus, und von da hat er dann die langen Pässe gespielt. Und das ist ja auch so ein Ding, was gerade fehlt. Also wenn der VfB Wolfsburg gerade einen Angriff startet, dann geht der auf einer Seite der Innenverteidigung los, und du kannst in 80% der Wahrscheinlichkeit, 80% der Fälle, kommen die auch auf diesen Flügel dann vorne an im Angriffsdrittel. Also da ist gar keine Verlagerung sind mit drin, da gibt es nicht mal jemanden, der im Mittelfeld überraschend sich dreht und damit den Gegner auch vor die Aufgabe stellt, zu verschieben. Das ist alles sehr einfach.
Ja, da stimme ich dir zu. Es gibt wenige Überraschungsmomente. Ne? Das ist also alles sehr, sehr stereotyp. Ne? Also der Ball wird hinten, wird immer hin und her geschoben, dann geht er auf die Außen, dann wird man, weiß nicht, ein langer Pass gespielt, dann soll sich Riedle Baku im Laufduell mit jemandem durchsetzen, den Rückpass spielen. Das ist natürlich dann irgendwann relativ langweilig und vom Gegner natürlich auch schnell zu durchschauen. Ne? Und man hat das ja gegen Leipzig auch gesehen. Die Leipziger haben eine Top-Leistung gebracht gegen Wolfsburg, und das war natürlich fußballerisch, war das schon ein Klassenunterschied, das muss man sagen, obwohl sie verloren haben. Und da hat man so ein bisschen gemerkt, wozu eine Mannschaft fähig ist. Ne? Da hatte man ja immer in jeder Minute den Gedanken gehabt, sie kommen wieder zu einer Chance, und toll, wie sie es gemacht haben, und wie kreativ die sind und wie schnell die sind. Und alles das fehlt dem VfL noch ein bisschen, ne? Das muss man schon sagen.
Ja, und ich finde, man sieht es nämlich beim VfL auch manchmal an Spielern. Also wenn zum Beispiel ein Kevin Paredes spielt, der macht nicht alles gut, und ich will jetzt nicht sagen, der muss immer in der Startelf spielen, aber dann verändert sich das Spiel des VfL, weil dann gibt es auf einmal jemanden, der ins Zentrum, ins Dribbling geht, der in den Strafraum tief geht, und da frage ich mich dann schon, also du lobst die Kaderzusammenstellung, aber ist man dann nicht im Bereich der Kreativität dann doch ein bisschen eindimensional, beziehungsweise zu sehr darauf festgelegt, dass halt der Top-Transfer Maier wirklich funktioniert, und das tut er aus unterschiedlichen Gründen eben nicht immer.
Aber vielleicht ist das auch nicht so der Kovac-Fußball. Ne? Kovac-Fußball ist natürlich so ein bisschen dieses körperliche Gegner zustellen, Balleroberung, das ist ja eher der Fußball. Ne? Also dieser klassische Ballbesitzfußball oder wie jetzt die Leipziger das gemacht haben, dieser Hochgeschwindigkeitsfußball, das ist ja jetzt eigentlich nicht die Schule von Niko Kovac. Das muss man schon sagen.
Also doch der Trainer schuld.
Ist immer der Trainer schuld. Aber nichtsdestotrotz, Lovro Meier passt eigentlich gar nicht so in dieses Bild von Niko Kovac. Ne? Und vielleicht hat man ihn auch deswegen gekauft, weil man das natürlich schon gesehen hat. Es fehlt so ein bisschen an Kreativität, es fehlt an diesen Geistesblitzen. Aber der Junge, der hat es eben bisher, hat das auch noch nicht so richtig zeigen können. Ne? Vielleicht kommt er auch noch ein bisschen, und dann wird es vielleicht auch in der Offensive ein bisschen kreativer beim VfL. Die Saison ist ja noch nicht vorbei.
Ja, zum Glück muss man für den VfL sagen, sonst hätte man Europa wieder verpasst. Aber ich werfe dir jetzt mal drei Namen hin und dann weißt du vielleicht auch schon, in welche Richtung ich will. Marc van Bommel, Florian Kohfeldt, Niko Kovac. Weiß der sportliche Geschäftsführer Marcel Schäfer und sein Sportdirektor Sebastian Schinzelotz, wissen die, wo die eigentlich hinwollen mit dem VfL Wolfsburg?
Ja, ich glaube, also den Schnitt haben sie natürlich schon gemacht im vorletzten Sommer, als sie sich von Florian Kohfeldt getrennt haben. Das war ja keine leichte Trennung, weil Florian Kohfeldt ja im Prinzip den Klassenerhalt mit dem VfL ja auch geschafft hat und die auch vom Typ her eigentlich muss ein toller Mensch gewesen sein, hat auch einen ganz vernünftigen Job gemacht, aber sie haben sich bewusst ja von Florian Kohfeldt getrennt, weil sie einen komplett anderen Trainertypen haben wollten. Ja, sie wollten eben jemanden haben wie Niko Kovac, also jemand, der auf kernigen Fußball setzt, der auf Mentalität setzt, der auf Charakter setzt. Es gibt ja diesen Spruch da in Wolfsburg, Fußball, Leidenschaft, Arbeit. Mhm. Also dieses Mantra, das tragen die ja die ganze Zeit mit sich. Und dafür haben sie eben Niko Kovac geholt. Den Trainertyp wollten sie auch haben, ganz bewusst. Ja.
Und gleichzeitig gab es aber ja vorher auch schon mal einen Umschwung. Also Oliver Glasner war ja der Letzte, der Erfolg hatte beim VfL. Ja. Dann ging es aus verschiedenen Gründen auseinander. Und dann gab es ja eigentlich den großen Switch. Man wollte zu Ballbesitz Fußball kommen. Man hat Marc van Bommel geholt. Das ist ganz fürchterlich in die Hose gegangen. Mhm. Florian Kohfeldt kam. Da ging es nur darum, die Klasse zu halten. Das wurde geschafft.
Genau.
Sind Marc van Bommel und Niko Kovac dann im Grunde von der Ausrichtung her ähnliche Trainer, deiner Meinung nach? Und man bleibt sich da treu?
Also Marc van Bommel kenne ich nicht, ich habe den ja in Wolfsburg nicht erlebt, ich bin ja jetzt auch nicht so wahnsinnig lange dabei, ich habe es im Prinzip nur Niko Kovac erlebt, deswegen kann ich das unheimlich schlecht beurteilen, was für ein Fußball er hat spielen lassen. Also ich kann nur sagen, diese Entscheidung für Niko Kovac ist ganz bewusst getroffen worden. Ja, sie wollten genau diesen Trainer haben. Sie wussten, also wenn man Niko Kovac natürlich auch holt, dann weiß man auch, was drinsteckt, ne, in diesem Paket. Und das ist eben nochmal, das sind diese Tugenden, Einstellung, Charakter, Mentalität, Laufen, Kämpfen und nicht aufgeben. Ja, so. Und dieser Fußball, dieser kreative Fußball kommt natürlich in diesem Paket Kovac natürlich ein bisschen zu kurz. Ne? Das muss man schon sagen. Also es gibt ganz, ganz wenige Spiele beim VfL, die ich jetzt zum Beispiel gesehen habe. Und ich habe eigentlich alle Spiele jetzt in den letzten anderthalb Jahren gesehen. Richtig tollen, schönen Fußball hat man relativ selten gesehen. Hm.
Gut, ich meine, man hat immerhin Jonas Wind, der hat jetzt neunmal in der Liga getroffen, aber dahinter gibt es keinen einzigen Spieler, der auch nur zweimal getroffen hätte. Also das ist ja so, vielleicht auch Teil des Problems.
Das, genau, das ist natürlich, man ist natürlich extrem abhängig von Jonas Wind. Ich glaube, der VfL Wolfsburg hat noch kein Spiel gewonnen ohne Jonas Wind in der Bundesliga. Und das zeigt natürlich schon eine extreme Abhängigkeit von dem Jungen. Und das zeigt natürlich auch ein bisschen die Schwäche, ne? Dass hinter ihm eben niemand da ist, der auch eine Torgefahr ausstrahlt, ne? Also ich finde normalerweise, wenn du solltest immer einen offensiven Mittelfeldspieler haben, der über die Spielzeit hinaus dann auch so 8, 9, 10 Tore mal schießt. Das ist ja weit und breit beim VfL nicht zu sehen, ne? Mhm.
Trotzdem, also ehrlich gesagt, ich hänge immer noch so ein bisschen in der Luft, was so die strategische Ausrichtung von Wolfsburg angeht. Und zwar, weil alles, was du erzählst, was jetzt den Kader angeht, was die Trainerwahl angeht, das passt zu diesem, erstmal ist es ja nur ein Marketingspruch, aber es passt ja zum Fußballarbeit, Leidenschaft. Was hat jetzt gerade nicht stimmt, sind die Ergebnisse und die Spielweise ist ein bisschen zu schlecht. Aber letztlich bekommen doch gerade Schäfer und Schinzelotz das, was sie da zusammengebaut haben, nur eben man... Es ist halt nicht schön, aber irgendwie doch auch erwartbar, dass das, also klar, du kannst so auch viel 1-0 gewinnen, aber von der Spielweise her und so ist es doch
Genau, sie wollen ja kein Hacke, Spitze, Tralala-Fußball haben, ne, sondern sie wollen im Prinzip einen emotionalen, kämpferischen, arbeitenden Fußball haben, ne? Also dieses, ich sag mal so wie Leipzig, das wollen sie gar nicht haben, weil sonst hätten sie den Kader ja auch komplett anders zusammengestellt. Ne? Also sie bekommen eben das, oder sagen wir, die Anhänger und die Fans bekommen gerade das zu sehen, was der Kader eben auch hergibt. Und der Kader ist ja so zusammengestellt worden, damit dieser Fußball, den sie eben haben wollen, auch gespielt wird.
Mhm. Und Wie ist dann die Stellung? Also bleib mal bei Marcel Schäfer, weil er ist natürlich derjenige, der die größten Entscheidungen trifft. Ich meine, der ist natürlich in gewisser Weise sakrosankt wegen seiner Geschichte, die er auch zum Verein hat. Und ich will jetzt auch nicht sagen, Marcel Schäfer muss weg, das wäre ja Quatsch. Aber nee, es ist natürlich schon interessant, dass wir so viel über Nico Kovac sprechen. Aus guten Gründen, glaube ich, haben wir jetzt ja auch schon viel diskutiert. Aber über die strategische Ausrichtung, für die ja dann Marcel Schäfer im Sportlichen hauptverantwortlich ist, wird eigentlich relativ selten gesprochen, meinem Eindruck nach.
Naja, gut, es geht. Ich meine, er ist ja jetzt erst seit Ende Januar, also 1. Februar, ist er ja Geschäftsführer Sport, hat ja im Prinzip dieses Ding von Jörg Schmadtke übernommen. Und er muss sich natürlich auch erstmal in diese Position reinfinden. Ne? Das ist ja nicht so, dass er dann sagt, so jetzt kann ich hier den großen Zampano spielen, sondern er muss natürlich, ist natürlich eine riesengroße Verantwortung, die er hat, gerade jetzt auch im Sommer dann diese Verhandlungen zu führen. Wegen den beiden Spielern, wegen Metscher und wegen Micky van der Veen. Ich finde, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, also ich sag mal, gerade Felix Metscher für 30 Millionen zu Borussia Dortmund zu verkaufen, einen Spieler, der eigentlich nur noch ein Jahr Vertrag hatte beim VfL, dafür 30 Millionen zu bekommen, das war schon eine gute Geschichte. Mhm. Aber auch so ein Marcel Schäfer muss sich natürlich in seiner Rolle erstmal finden. Ja, aber die strategische Ausrichtung ist klar, die habe ich ja eben auch kurz skizziert. Ne? Also dieser Fußball, den Nico Kovac spielen will, das ist auch die strategische Ausrichtung von Marcel Schäfer und des Clubs. Ne?
Da müssten Sie doch eigentlich an ihm festhalten. Vielleicht kann man im Binnenverhältnis noch ein paar Fragen klären. Musst du immer so viel rotieren? Ja. Oder kannst du nicht deinen Kapitän ein bisschen anders behandeln? Also das kann man ja intern klären. Aber eigentlich müssten Sie doch dann sagen, naja, wir kriegen ja das, was wir eingekauft haben. Die Ergebnisse stimmen halt gerade nicht. Aber.
Also Sie sind ja im ständigen Gespräch mit Nico Kovac und ich habe ja mal eine Geschichte gemacht, dass es da einen Krisengipfel gegeben habe. Den hat es an dem Tag nicht gegeben, aber natürlich hat es ihn einen Tag später oder zwei Tage später gegeben. Und natürlich haben sie ihm natürlich auch haben auch mit ihm geredet darüber, dass sie natürlich auch nicht zufrieden sind mit dieser Rotation, mit dieser ständigen Rotation. Sie wünschen sich natürlich auch viel mehr Kontinuität, ne? Viel mehr eine Mannschaft, die in sich gesund ist und die nicht so wild ist. Und das haben sie ihm auch klar signalisiert. Und ich gehe auch davon aus, dass Nico Kovac das in den nächsten Wochen außer Hand haben wird. Ne? Ich gehe jetzt zum Beispiel nicht davon aus, dass jetzt gegen Bochum wieder 5, 6, 7 Positionen neu besetzt werden. Ich glaube schon, dass er ist ein bisschen stur, das ist so ein bisschen sein Charakter, aber ich glaube, er ist auch lernfähig und er hat auch selber jetzt gesehen, dass das so, wie er es jetzt vorher gemacht hat, auch vielleicht nicht der richtige Weg war. Ja.
Ist das Problem für den VfL vielleicht auch, dass es gerade so viel Bewegung in der Bundesliga gibt? Also, weil ich finde, viele Dinge sind eigentlich relativ erwartbar jetzt so gekommen und es gibt jetzt ein paar Ausschläge nach unten und dafür, die Gründe haben wir jetzt schon oft genug genannt. Aber ist vielleicht eines der Probleme, dass eben ein Leverkusen gerade so wunderbar spielt, dass ein VfB Stuttgart einen so tollen Fußball spielt, nicht nur erfolgreich, sondern auch toll, dass man da im Vergleich einfach das Gefühl hat, auch Eintracht Frankfurt, finde ich, hat sich ganz interessant jetzt nochmal verändert. Da ist auch nicht alles ganz toll, man ist auch nur zwei Punkte vorm VfL. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, Wolfsburg ist stehen geblieben, in Anführungszeichen, und andere haben sich weiterentwickelt.
Ja, ich finde es auch ein bisschen überraschend. Ich habe eigentlich auch ein bisschen mehr erwartet, weil ich dachte eigentlich, die erste Saison, okay, das war so eine Saison, Mannschaft fit machen, irgendwie ein bisschen Stabilität reinbekommen, aber dann irgendwie, dass dann so ein Gerüst da ist, ne, und um dieses Gerüst herum holt man nochmal 3, 4 neue Spieler, die ein bisschen Qualität reinbringen und dann ist eigentlich der VfL Wolfsburg auf einem relativ hohen Level und wird von Beginn an um die europäischen Plätze mitspielen. Das ist ja jetzt leider nicht so gekommen und das ist auch ein bisschen enttäuschend. Ne? Und die Gründe haben wir ja auch eben schon benannt. Das ist schon diese wilde Rotation, dass sich eben einfach nach 12 Spieltagen immer noch keine Mannschaft so gebildet hat. Das liegt an diesen Gründen und das ist wirklich ein bisschen schade, weil ich glaube, dass der Kader von der Qualität her es mitbringen müsste und muss, dass die mindestens sich für die Europa League qualifizieren.
Gleichzeitig ist aber natürlich der VfL auch noch so in einem längeren Transformationsprozess. Also wir haben jetzt viel das Sportliche und so weiter angesprochen, aber wir wissen ja seit 4, 5 Jahren geht es auch vor allem darum, Ausgaben zu reduzieren. Also der Personalaufwand war immer Champions League Niveau. Jetzt ist man vom Personalaufwand bei den letzten Zahlen auf Rang 6 in der Liga und jetzt mit den neueren Zahlen, die ja dann irgendwann kommen werden, wird man wahrscheinlich dann also zumindest nochmal weiter abgebaut haben. Ist das vielleicht so ein bisschen das größere Bild, was man braucht, um zu verstehen, was sich beim VfL da in den letzten Jahren verändert hat?
Ja, das darf man natürlich auch nicht ganz verkennen. Ne? Es gibt wahnsinnig viele Vereine, die mittlerweile oder in den letzten Jahren an dem VfL Wolfsburg rein wirtschaftlich natürlich vorbeigeflogen sind. Mhm. Ich sag mal, es gibt einen Verein, den man vielleicht gar nicht so richtig auf der Rechnung hat, aber zum Beispiel Union Berlin. Mhm. Ne? Das ist ja immer so dieser nette Verein, Försterei in Köpenick. Das ist alles ganz nett da. Nee, die bezahlen mittlerweile auch Gehälter, die mindestens konkurrenzfähig sind mit denen, die der VfL Wolfsburg bezahlt, teilweise sogar noch mehr. Du hast natürlich Leipzig, du hast Leverkusen, du hast Bayern München, du hast Borussia Dortmund, du hast Eintracht Frankfurt. Ne? Das sind jetzt schon, glaube ich, 6 Vereine, die ich genannt habe, mit denen der VfL Wolfsburg wirtschaftlich gar nicht mehr mithalten kann. Ne? Und das muss man natürlich dann auch in die Bewertung der Bilanz auch mit einwirken lassen. Ne? Also das ist nicht mehr selbstverständlich, dass der VfL Wolfsburg trotz der Mutter VW oder Volkswagen, ne, da bekommen sie ja noch sehr, sehr viel Geld, alles okay, aber sie sind trotzdem wirtschaftlich mit vielen, vielen anderen Vereinen in der Bundesliga nicht mehr konkurrenzfähig. Das ist halt so.
Ja, okay, das wundert mich jetzt in dieser Schärfe, weil zum Beispiel, wenn du Union Berlin ansprichst, also wir haben jetzt nur die Zahlen von 21/22, da hat der VfL einen Personalaufwand von 124 Millionen und Union hat einen von 54 Millionen. Also es sind eigentlich schon deutliche Unterschiede und Eintracht Frankfurt kann ich dir jetzt auch noch raussuchen.
Das sind aber alte Zahlen, ne?
Ja, halt die von der Saison 21/22, also quasi letzte Saison. Ja gut, und Eintracht Frankfurt, das stimmt, die haben 128 Millionen, das ist genau Kategorie Wolfsburg, eben irgendwas um die 120 Millionen.
Ja, gut, dann sieht man, dann hat man nochmal, ne, dann hat man noch die Bayern, Dortmund, Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Union Berlin hat natürlich vielleicht vom Personalaufwand ein bisschen oder sehr viel weniger noch, ja, aber sie gleichen sich immer mehr an, sie kommen immer mehr, es geht rasant nach oben und in Wolfsburg geht es so langsam nach unten und es ziehen dann eben ziehen immer mehr Vereine so ein bisschen an Wolfsburg vorbei und deswegen nochmal, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sie jetzt Champions League spielen oder unbedingt in den internationalen Wettbewerb. Also sie müssen da schon ganz clever sein in der Kaderzusammenstellung, sie müssen einen guten Trainer haben, um das zu schaffen. Mhm.
Und gleichzeitig wollen sie ja aber auch das Umfeld begeistern. Und da habe ich das Gefühl, dass diese Transformation hin zu eben dem kämpferischen Fußball, dem, dass man eben sieht, dass die Spieler sehr, sehr viel investieren, dass das eine Zeit lang eigentlich ganz gut angekommen ist beim Publikum. Aktuell nehme ich es so wahr, dass wieder so eine große Ernüchterung herrscht. Und ich meine, man muss sich jetzt nicht immer an den Besucherzahlen aufhängen. Das wird immer so sein, dass Wolfsburg nicht viele Auswärtsfans hat und das auch zu Hause nicht oft ausverkauft ist. Aber die Stimmung ist manchmal schon ein bisschen komisch, oder?
Ja, aber da muss ich gerade dazwischen grätschen. Das verwundert mich auch so ein bisschen, weil die Zuschauerzahlen jetzt gerade in der jetzigen Saison ja eigentlich sehr, sehr gut sind. Also sie hatten, ich glaube, mindestens 4 Heimspiele, die ausverkauft waren.
3 waren es bisher. Mhm.
3? Okay. Ich glaube, das vierte, das war auch so gut wie ausverkauft da. Also die Zuschauerzahlen sind schon ganz gut. Die Leute in Wolfsburg nehmen das eigentlich auch an. Mhm. Warum auch immer. Ich frage mich das auch so ein bisschen. Ja, weil der Fußball ja nur wirklich nicht schön ist. Aber von den Zuschauerzahlen, ich glaube, jetzt gegen Leipzig waren 26.000, 25.300 waren da, 28 passen rein. Also das ist ja im Prinzip dann auch so gut wie ausverkauft. Ja. Also da muss ich sagen, nee, das ist nicht ganz richtig. Also die Zuschauerzahlen stimmen, die Stimmung im Stadion, ja, die richtet sich schon extrem danach, wie die Mannschaft performt auf dem Platz. Ne? Das ist bei anderen Vereinen, ich sag mal, beste Beispiel ist ja der SFC Köln. Also da kann die Mannschaft auch relativ schlecht spielen. Die Stimmung ist immer super. In Wolfsburg ist das ein bisschen anders. Der Niedersachse ist da etwas nüchterner und der erwartet dann schon, dass die Jungs da unten auf dem Platz auch hart arbeiten. Und dann ist die Stimmung auch ganz in Ordnung. In Wolfsburg, das muss man schon sagen.
Ja, das stimmt, du hast recht, also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, gegen Heidenheim zum Saisonauftakt fast 23.000, da gegen Union fast ausverkauft, du hast es gesagt, gegen Eintracht Frankfurt war ausverkauft, gegen Leverkusen war ausverkauft, gegen Werder Bremen zu Hause war ausverkauft und vor allem dieses Werder-Spiel war schon mitten in dieser schlechten Phase.
Also, genau.
Da wusste man, was man tut, wenn man an diesem Sonntag ins Stadion geht.
Ja, ich war da auch überrascht darüber, über die Zahlen und über die vollen Stadien, aber das darf man jetzt das muss man schon konstatieren. Also das Stadion ist schon relativ gut besucht.
Aber ist das dann auch ein Indikator für die Stimmung im Umfeld? Weil an anderen Stellen habe ich sie als sehr kritisch wahrgenommen.
Ja, ich finde, also ich bin ja auch häufig, bin ich ja in Deutschland so unterwegs und unterhalte mich mit anderen Kollegen und auch gerade hier aus der Bundesliga über den VfL Wolfsburg. Ich finde, das Phänomen in Wolfsburg ist, dass unglaublich wenige in Deutschland eigentlich, dass sie überhaupt Interesse haben an dem VfL Wolfsburg. Und der Club macht auch relativ wenig dafür, dass er dann eben auch andere Menschen in Deutschland begeistert für sich. Also man versucht das mittlerweile so, dass man eben Wolfsburg, die Stadt Wolfsburg plus das Umfeld, das nähere Umfeld, versucht für diesen Club zu begeistern, aber bundesweit spielt der VfL überhaupt gar keine Rolle. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil du hast immerhin das VW-Werk dahinter. Wolfsburg hatte ja auch eine tolle Vergangenheit gehabt, war oft in der Champions League, hat oft international gespielt, Meisterjahr. Also da könnte man schon wesentlich mehr rausholen. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass diese komplett unter dem Radar fliegen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da noch so viel rauszuholen ist, weil das hat man ja in der Vergangenheit probiert und Wolfsburg interessiert überregional halt wirklich sehr, sehr wenige Menschen. Und auf der anderen Seite kann man sagen, gab es da vielleicht auch einfach einen Prioritäten-Switch, weil es gibt ja einen Bereich im Fußball, in dem der VfL national total interessiert.
So, genau das wollte ich ja sagen. Es funktioniert ja. Ne? Da muss man natürlich dazu sagen, dass die Frauen des VfL natürlich so etwas waren wie der FC Bayern München der Männer. Ne? Das ist natürlich schon korrekt. Aber trotz allem, ne, also wenn man es irgendwie ein bisschen clever anstellt und wenn man natürlich auch irgendwie erfolgreich ist, logischerweise, dann kann das schon funktionieren. Ne? Das wird nie so sein wie bei den Frauen natürlich, ne, weil sie hatten natürlich da über 10 Jahre lang eine absolute Dominanz ausgestrahlt und waren ja im Prinzip das Vorzeigeprodukt. Aber ich finde schon auch die Männer, auch der VfL Wolfsburg zum Beispiel jetzt im Pokal, ist ja immer eine gute Gelegenheit, um da ein bisschen für Furore zu sorgen und auch bundesweit für Schlagzeilen zu sorgen. Und das ist vielleicht so ein Ding, wo sich der VfL ein bisschen jetzt drauf fokussieren sollte.
Ja, ich glaube, beim VfL ist noch so ein bisschen das Problem in der Anerkennung von zumindest Fußballfans jetzt im Männerbereich, dass man eben mit dem Volkswagen-Konzern dahinter immer das sichere Netz hatte, mit dem man nie in die zweite Liga fallen konnte. Und der VfL hätte es sich spielerisch durchaus ein paar Mal verdient gehabt, in den letzten Jahren die zweite Liga abzusteigen. Ja, so ehrlich muss man sein. Stimmt, ja. Und dann kann ich auch jeden Fan eines anderen Vereins verstehen, der sagt, allein deshalb finde ich die nicht gut und lehne die ab, weil mein Verein wäre runtergegangen und die konnten sich Max Kruse kaufen von Union in der Winterpause. Und der Vergleich mit dem Frauenfußball ist halt insofern ein schiefer, weil der Kern des Frauenfußballteams stellt ja den Kern des deutschen Frauennationalteams und das Frauennationalteam spielt gerade mit Ausnahme der letzten WM, spielen die super, sind total erfolgreich, generieren immer mehr Interesse und bei den Männern wäre es, glaube ich, wahrscheinlich so gerade eher nachteilig, den Kern des Nationalteams zu stellen, weil die eben so schlecht spielen. Also, aber ich hatte schon öfter jetzt auch in der Vorbereitung auf die Sendung nochmal das Gefühl, vielleicht ist das sogar eine unterschiedliche Priorität beim, ich weiß nicht, ob jetzt beim Konzern selber, VW oder auch innerhalb des VfL, die sich zwar noch nicht in Zahlen ausdrückt, also es ist natürlich immer noch so, dass der Männerbereich viel, viel, viel mehr Geld sowohl einspielt als auch ausgibt, aber in der Art und Weise, wie man seine Fokuspunkte setzt, dass man eben sagt, ja, also wir versuchen das bei den Frauen, da hat man ja seine ganz eigenen Probleme aktuell, da versuchen wir das zu schaffen, was unserem Männerfußball offenbar einfach nicht gegeben ist, nämlich, dass wir national interessieren.
Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass die Frauen natürlich auch extrem sympathisch sind. Also ich habe mal ein Spiel gesehen von den Frauen in Köln gegen den 1. FC Köln. Das haben die hier rechtsrheinisch gespielt im Stadion von Viktoria Köln. Das ist ein Drittligist. Die sind dann nach dem Spiel, sind die im Stadion geblieben, sie haben Autogramme gegeben, sie waren wirklich, also bestimmt eine Stunde lang sind die da durchs Stadion gegangen und haben dann eben die Fans beglückt mit Selfies. Das haben die wirklich fantastisch gemacht, ne? Und die wurden auch wirklich gefeiert von den Anhängern, und da waren sehr viele Kinder dabei, sehr viele, ne, junge Menschen, die sich dieses Spiel angeschaut haben. Und das haben die schon toll gemacht. Ne? Währenddessen, ja, ne, die Herren natürlich wahnsinnig viel Geheimtraining machen. Da gibt es nur eine öffentliche Einheit.
Echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Also es gibt so viel Trainingskibitze bei Wolfsburg.
Genau. Ja, das muss man, sie tun natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, um sich jetzt positiv zu präsentieren. Das muss man schon mal klar sagen. Ja, also von 5, 6 Einheiten ist dann eine öffentlich. Ne? Das heißt natürlich nicht, in Wolfsburg kommen jetzt auch keine 500 Leute, die sich das Training anschauen. Aber es ist natürlich dann schon ein Signal, ne? Wenn ich einmal die Woche öffentliches Training mache und dann 5-mal hinter verschlossenen Türen arbeite, dann heißt das ja auch, ist das ja ein Signal, so, ich möchte auch eigentlich die Fans gar nicht dabei haben, wenn die Männer trainieren und wenn die arbeiten. Und ich finde, sowas kommt natürlich auch nicht so gut an, das muss man schon sagen.
Ja, gerade wenn eben nicht 500 Leute zu jedem öffentlichen Training kommen, so, dann kannst du es halt eigentlich machen. Also, weil dann brauchst du keine extra Ordner, um das irgendwie hinzubekommen.
Ja. Man muss natürlich dazu sagen, das ist ja nicht eine Exklusivität des VfL Wolfsburg. Das machen ja wahnsinnig viele Vereine mittlerweile. Also, jetzt wird ja alles zugesperrt. Viele haben ja auch einen eigenen Trainingscampus, ja, wo sie dann im Prinzip mit ihren dicken Schlitten dann irgendwie in die Tiefgarage fahren oder gehen die auf den Platz und da kann keiner hin und kann sich keiner anschauen. Ich finde aber, der VfL Wolfsburg ist natürlich ein besonderer Standort, und eigentlich sollte so ein VfL Wolfsburg, der ja bundesweit jetzt nicht so das Rieseninteresse hat, ja auch alles dafür tun, um, ich sag das mal, An- und Abführung hören die Fußballer nicht gerne, oder die Fußballfans kundennah zu sein. Ja, ich drücke das mal so aus. Und das tun sie leider beim VfL nicht. Ne? Und das ist so ein bisschen schade.
Bleibt im Grunde eigentlich nur noch eine große Frage, Thomas, nämlich, wie geht's denn jetzt weiter? Also kalendarisch kann ich dir sagen, auswärts beim VfL Bochum, auswärts bei Borussia Mönchengladbach, das ist natürlich insofern wichtig, weil da hat man mit 0-4 in der Liga eine richtig bittere Pleite kassiert, das ist dann im DFB-Pokal, dann zu Hause gegen Freiburg und gegen Darmstadt. Aber inhaltlich, was glaubst du, wie wird's weitergehen? Wird Niko Kovac rauskommen aus dieser Krise? Wird er Trainer bleiben? Wie wird sich der VfL verändern?
Also so aus meinen Gesprächen, die ich geführt habe, kann ich nur sagen, dass es da zwischen Geschäftsführung und Trainer überhaupt keine Dissonanzen gibt. Also selbst wenn er jetzt das Spiel gegen Leipzig verloren hätte und jetzt auch nicht gegen Bochum untergegangen wäre, hätte sich die Trainerfrage in der Geschäftsführung und der sportlichen Führung des VfL Wolfsburg gar nicht gestellt. Also das ist das, was ich so raushören konnte. Natürlich hätten sie jetzt gegen Leipzig wahnsinnig hoch verloren, hätten sie gegen Bochum wahnsinnig hoch verloren. Natürlich, dann hätte es natürlich eine gewisse Dynamik gegeben, dann wären sie an der Trainerfrage gar nicht mal vorbeigekommen. Aber ich denke mal, bis Weihnachten passiert da nichts. Niko Kovac sitzt da wirklich fest im Sattel. Also da müsste die Entwicklung schon dramatisch werden, also dass sie jetzt in Bochum untergehen sollten, das Pokalspiel verlieren sollten. Natürlich, dann kommt nochmal eine neue Dynamik rein, und natürlich muss dann die Sportgeschäftsführung dann überlegen, ob das dann noch Sinn macht. Aber wenn das nicht passieren sollte, wenn dieser Fall nicht eintreffen sollte, sitzt er ganz fest im Sattel mit Sicherheit. Da passiert nichts.
Das heißt also, wenn ich versuche zusammenzufassen, dann könnte man sagen, der VfL Wolfsburg spielt gerade offensiv nicht schön, kassiert auch ein bisschen zu viele Gegentore, haben wir jetzt gar nicht thematisiert, aber da kamen auch viele individuelle Sachen mit dazu, wie unter anderem Castells gegen Gladbach. Es ist nicht immer alles schön, was der VfL macht, und das ist aber auch anscheinend genau das, wofür man den Kader zusammengestellt hat und was man haben möchte. Oder ist das jetzt zu gemein?
Nee, das ist genau das. Also man möchte jetzt, wie gesagt, jetzt keinen kreativen Ideenfußball zelebrieren, sondern möchte eine Mannschaft haben, die Gas gibt auf dem Platz, die mal locht, natürlich auch ein bisschen Fußball spielt, weil das gehört ja irgendwie dazu. Wenn du kein Fußball spielst, dann schießt du auch keine Tore, ja, ist ja klar. Aber eigentlich das, was man jetzt so sieht, ja, das ist eigentlich das, was dieser VfL kann. Und man weiß natürlich auch, das sind immer so Floskeln, aber die stimmen nun mal, wenn natürlich eine Mannschaft auch ein bisschen in so einen Flow reinkommt und auch mal ein paar Spiele gewinnt, dann sehen die Spiele öfter dann auch ein bisschen besser aus. Dann klappen natürlich auch Dinge, die momentan vielleicht nicht so ganz funktionieren, dann klappen die plötzlich automatisch und alles wird natürlich ein bisschen leichter, ne, wenn du auf so einer Welle surfst. Das ist ja mittlerweile, das ist ja momentan nicht der Fall. Das war ja letzte Saison auch so, wo sie am Anfang eine Katastrophenstart hingelegt haben und plötzlich nach dem 3-2 Sieg gegen Stuttgart, ich glaube 11 Spiele ungeschlagen waren, unter anderem dann auch Dortmund geschlagen haben, zu Hause 2-0, was ein tolles Fußballspiel war. Ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja, wobei Niko Kovac auch schon damals nicht so genau erklären konnte, was sich da eigentlich verändert hat. Und das, ja, naja, so war es doch. Also.
Ja, ja. Fußball ist manchmal ja auch ganz einfach. Ne? Also das ist das beste Beispiel, ist ja dieses Spiel jetzt gegen Leipzig. Also wenn man sich mal einfach die Bilanz anschaut, die Statistik anschaut, kann Wolfsburg dieses Spiel ja nicht gewinnen. Aber sie haben es gewonnen, weil sie irgendwie wahnsinnig Glück hatten, einen tollen Torwart und dann gewinnst du plötzlich 2-1 gegen so einen Champions Teilnehmer, der in allen Bereichen besser war, ne, als die Wolfsburger. Und sowas kann natürlich was mit einer Mannschaft machen, ne, dass dann plötzlich alle wieder ein bisschen mehr an sich glauben und die Stimmung ein bisschen besser ist. Und jetzt fahren sie nach Bochum und vielleicht gewinnen sie dieses Spiel auch irgendwie. Und dann plötzlich bist du eben wieder in so einem Flow drin, ne, wo dann gewisse Dinge dann auch viel, viel besser funktionieren. Deswegen dieses Bochum-Spiel. Das ist ganz entscheidend jetzt. Der Ausgang dieses Spiels wird ein bisschen entscheidend sein, wie das bis zur Winterpause weitergeht, da bin ich mir ganz sicher. Weil von der Qualität her und auch von den Ansprüchen her muss der VfL oder darf der VfL in Bochum auf keinen Fall verlieren. Das ist klar.
Du siehst mich skeptisch. Ich habe Angst vor diesem Bochum-Spiel, weil ich werde es sehen müssen.
Es ist ein tolles Stadion, eine tolle Atmosphäre.
Ja, natürlich. Viele lange Bälle. Also Wolfsburg wird hoch anlaufen und Riemann wird jeden Ball drüber spielen. Und dann wird die Frage sein, schaffen sie es irgendwie hinter die Kette zu kommen mit einer Verlängerung? Ja, klar, aber das kann halt von 0-0 bis 1-0 bis 1-1 alles werden, aber ein 4-0 sehe ich da nicht, für keinen Fall.
Nein. Also die werden die Bochumer nicht an die Wand spielen, da muss man natürlich auch dazu sagen. Das ist ja auch wieder so ein Beispiel dieser Fußball-Bundesliga. Also der Fußball insgesamt in der Fußball-Bundesliga ist ja jetzt kein toller Fußball. Das hat Niko Kovac auch mal gesagt, vor Wochen mal in einer Pressekonferenz, so ganz fast schon ungefragt und überraschend, aber hat natürlich recht. Das wird viele Mannschaften spielen mit hohen Bällen. Es geht viel um Zweikämpfe gewinnen. Es geht wenig um guten Fußball. Das muss man schon sagen. Also mit Ausnahme von Leipzig, Bayern, und natürlich Leverkusen zurzeit, die fantastisch spielen. Aber dann hört es schon so ein bisschen auf, ne?
Natürlich, aber wenn Niko Kovac sich darüber beschwert, dann ist es doch ein bisschen der Wiesenwirt, der Alkoholismus anprangert. Also,
das stimmt, das ist korrekt. Ja, das stimmt schon.
Also gut, Thomas, das hat mir große Freude gemacht, mit dir über den VfL Wolfsburg zu sprechen und das hätte ich angesichts der Leistung des VfL Wolfsburgs nicht unbedingt gedacht. Ich habe mich so oft über sie geärgert schon dieser Saison. Nach allem, was ich jetzt von dir gehört habe, werde ich mich einfach konstant weiter ärgern, bis es mir irgendwann egal ist und dann hat mich der VfL da, wo er mich haben wollte, schon immer.
Das gehört zur DNA des VfL wahrscheinlich dazu.
Oh Gott. Ich möchte an dieser Stelle alle Wolfsburg-Fans grüßen, die dieses Segment hören. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung im Forum. Wir haben auch ganz tollen Input bekommen. Ganz herzlichen Dank. Ihr habt hoffentlich gemerkt, dass ich es auch verwendet habe, liebe Hörerinnen und Hörer. mitmachen.rasen.de könnt ihr uns sagen, wie ihr diese Folge gefunden habt und die Ausrichtung des VfL Wolfsburg. Thomas, danke dir, dass du dein Debüt im Rasenfunk gegeben hast.
Danke, hat mir großen Spaß gemacht.
Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. An der Stelle der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie das geht. Und auf kiosk.rasenfunk.de könntet ihr für Weihnachten shoppen. Das wäre eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen. Und ansonsten hören wir uns hier bald wieder. Es geht in dieser Woche natürlich weiter mit dem Rasenfunk. Bleibt gesund und bis bald hier wieder. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao.
Tschüss.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.